Also FYROC ist eine Bürgerinitiative, eine klassische Graswurzelbewegung, die Ende 2016 in Frankfurt entstanden ist. Das war die Zeit, wo in den USA Trump gewählt wurde, wo in Deutschland Pegida, die AfD, größer wurde mit der Flüchtlingskrise und jetzt so antidemokratische Kräfte immer größer geworden sind. Und da gab es in Frankfurt, sagen unser Gründer, Daniel Röder und ein paar Freunde, die gesagt haben, das kann nicht sein, wir müssen auf die Straße gehen, um nicht gegen etwas zu sein, sondern auch für die Errungenschaften, die wir haben, insbesondere in der Europäischen Union, dieses einzigartige auch Friedensprojekt, was wir in Europa haben, unsere demokratischen Grundwerte. Und das war so ein Zeitpunkt, das so viel Anklang gefunden hat und das ganz, ganz schnell auf viele deutsche Städte, aber auch im europäischen Ausland übergesprungen ist. Und wir immer größer wurden. In München hatten wir dann, ich meine, im Februar 2017 die erste Kundgebung auf dem Max-Joseph-Platz vor der Oper. Und es kamen dann wirklich 2017, wir hatten monatlich teilweise jeden Sonntag Kundgebungen, Tausende von Menschen, die noch nie auf einer Kundgebung waren, aber denen ein Bedürfnis war zu sagen, uns ist die Demokratie wichtig, uns ist ein vereintes Europa wichtig und schön, dass wir jetzt auch mit so vielen auf die Straße gehen und das zeigen. Also das war so ein Momentum und so ist Pulse of Europe entstanden. Wir sind mittlerweile ein überparteilicher, gemeinnütziger, eingetragener Verein, schon mit Schwerpunkt in Deutschland, aber wir haben auch im europäischen Ausland Städteteams, das jetzt in Österreich ist, in Tschechien, in Frankreich, in UK auch ganz wichtig, sodass wir jetzt mittlerweile auch ganz gut organisiert sind.
Sie haben sich also zusammengefunden, um einerseits die Errungenschaften zu feiern, die Europa einen, und andererseits aber auch den Rechtsruck innerhalb Europas, aber auch global zu thematisieren und dem etwas entgegenzusetzen.
Begonnen haben wir, um zu sagen, wir wollen das betonen, dass wir auf die Straße gehen für Europa. Und jetzt haben wir uns natürlich auch weiterentwickelt und haben jetzt auch weitere konkrete Forderungen auch für die Weiterentwicklung der Europäischen Union gestellt. Also generell setzen wir uns ein für den Erhalt eines vereinten und demokratischen Europas. Und wir treten auch vehement ein gegen den wachsenden rechtspopulistischen und nationalistischen Tendenzen, die es ja leider wieder verstärkt gibt. Da kommen wir vielleicht dann nochmal dazu, wenn wir über die Europawahl sprechen. Und wir haben im letzten Jahr gab es ja europaweit initiiert von der Kommission eine Konferenz zur Zukunft Europas. Und da haben wir auch mitgewirkt. Und da sind viele Forderungen entstanden und einige davon haben wir herausgearbeitet. Es sind sieben, die wir haben. Also das eine, was uns wichtig ist, jetzt, wenn wir in die Zukunft schauen, dass die EU auch weiterhin handlungsfähig ist. Und handlungsfähig heißt, da gehört auch dazu, dass man das Einstimmigkeitsprinzip bei bestimmten Themen, was wir immer noch haben, abschaffen, um hier nicht ein Veto von Ungarn, ist immer so ein Beispiel zu haben, wo sagen, die ganze Europäische Union dann erpresst werden kann, weil Ungarn dagegen ist, weiterhin die Ukraine zu unterstützen. Oder mit anderen auch Themen. Also das ist uns wichtig, das Einstimmigkeitsprinzip abzuschaffen, um hier die Europäische Union handlungsfähiger zu machen und angesichts des Krieges, Angriffskrieges in der Ukraine fordern wir eine europäische Verteidigungsfähigkeit, also eine gemeinsame Verteidigungsstrategie und auch Umsetzung, Klimaziele, europäische Identität, Wirtschaft, soziale Gerechtigkeit. Also wir sind sehr dafür, dass man hier sehr viel mehr auf europäischer Ebene macht und dass Europa oder die Europäische Union auch viel mehr politischer Akteur wird. In den letzten Jahren sehr viel mehr geworden, auch mit Corona und jetzt natürlich auch mit dem Krieg in der Ukraine, dass man hier gemeinsam handelt. Und ich glaube, das muss auch weiterhin noch ausgebaut und vertieft werden, um kein Land alleine in Deutschland wird hier angesichts der multiplen Krisen, die wir haben, handlungsfähig sein. Wir können es nur gemeinsam machen. Und in die Richtung zielen eigentlich all unsere Forderungen auch.
Sie haben in dem Zusammenhang ja auch einige Projekte gestartet. Können Sie uns darüber noch was erzählen?
Gerne. Wir kommen von Kundgebungen, also sagen wir gehen auf die Straße und machen auch sichtbar, wie wertvoll die Europäische Union mit ihren Grundwerten ist. Daher kommen wir, haben natürlich einiges weiterentwickelt. Ein Instrument oder ein Format sind die europäischen Hausparlamente. Das hört sich jetzt sehr akademisch an, aber wir bieten hier auch Materialien zu bestimmten Themen, um zu sagen, ihr setzt euch mit euren Freunden oder auch Nachbarn oder wem auch immer zusammen. Wir geben euch Anleitungen, um Themen zu diskutieren. Alle politischen Themen sind mittlerweile so komplex und die Diskussionen oder die Diskurse werden immer aggressiver und es ist eine gute Möglichkeit, hier miteinander zu sprechen, mit Fragen, um hier auch unterschiedliche Positionen zueinander zu bringen und zu sagen, davon lebt auch die Demokratie und das kann man auch im privaten, im kleinen Umfeld machen. Das ist ein Format, das wir entwickelt haben, das es auch europaweit angeboten wird, das auch jetzt viel Anklang gefunden hat, wo wir immer wieder auch Politiker und Politikerinnen einladen, um hier mitzudiskutieren. Was haben wir noch? Wir haben, also in München zum Beispiel, arbeiten wir in einem Netzwerk zusammen mit anderen proeuropäischen Organisationen, wo wir Bürgerforen anbieten. Das ist sicherlich ein bisschen ähnlich zu den Hausparlamenten, wo wir nicht Politiker und Politikerinnen sprechen lassen, sondern nur Bürger und Bürgerinnen, wo wir aber auch deren Positionen, Fragen zusammenfassen und an Politiker auch zurückspielen und dort auch Antworten einfordern.
Sie versuchen also, Europapolitik greifbarer zu machen. Das Wahlalter für die Europawahl wurde ja jetzt auch auf 16 herabgesetzt. Wie ist es denn einzuschätzen, dass Herr Graf von der AfD auf junge Wählerstimmen unter 18 abzielt und dabei auch recht erfolgreich scheint?
Ja, das sieht man, ja, das zeigen ja auch viele Umfragen. Ich glaube, TikTok ist halt so das Medium, über das viele junge Menschen sich informieren. Und leider haben es da andere Parteien, aber sicherlich auch Organisationen wie wir, versäumt, hier auch rechtzeitig auf TikTok aktiv zu sein. Und der Algorithmus funktioniert halt so. Ich bin jetzt kein TikTok-Expertin, aber offensichtlich ist es ja so, dass man da auch ganz schnell eben verstärkt, wenn man einmal sich jetzt, wenn ich am Beispiel der AfD bleibe, ein AfD-Video ansehe, dass ich dann auch verstärkt aus diesem Richtung von diesem Meinungsbild Videos bekomme und das natürlich auch die Meinung prägen kann. Und ich persönlich und viele andere sind das eine sehr, sehr große Gefahr. Deshalb sind auch wir, aber auch andere Organisationen, muss man fairerweise auch sagen, sehr aktiv, auch jetzt gerade bei den ab 16-Jährigen, die jetzt am 9. Juni zum ersten Mal wählen dürfen, um hier wirklich auch zu informieren, das ist über Social-Media-Kanäle, aber auch über direkte Veranstaltungen, Kundgebungen, um wirklich hier auch auf die Bedeutung dieser Wahl hinzuweisen und auch auf die Gefahr, wenn es einen Rechtsrutsch gibt, welche Nachteile denn in vielerlei Hinsicht, nicht nur für die Demokratie, auch wirtschaftlich, sich da ergeben würden. Generell halte ich das aber auch für richtig, das Wahlalter insbesondere bei der Europawahl auf 16 zu senken. Ich persönlich begrüße das sehr mit all den Risiken, die wir dort aktuell haben.
Über das Wahlrecht ab 16 haben wir bereits mit Jörg Siegmund ein Gespräch geführt, das Sie, liebe ZuhörerInnen, unter der Rubrik Alles zum Nachhören auf lora924.de finden können. Wir sprechen aber jetzt über die Wahlkampagne von Pulse of Europe im Zusammenhang mit der Europawahl 2024.
Wir hatten 2019 schon eine Kampagne. Bis 2019 oder vor 2019 war die Wahlbeteiligung auch in Deutschland, ich weiß es jetzt leider nur für Deutschland, unter 50%. Und 2019 war schon unser Anliegen, wir müssen die Wahlbeteiligung deutlich erhöhen. Und in aller Bescheidenheit denke ich schon, dass auch unsere Kampagne, die auf wirklich großen Anklang gestoßen ist, 2019 dazu beigetragen hat, zu einer gesteigerten Wahlbeteiligung, die in Deutschland bei, ich glaube, bei 61% lag, ist immer noch zu wenig. Ja. Deutlich zu wenig, wenn man dann weiß, dass eben über 35% nicht zur Wahl gegangen sind. Diesmal ist es uns noch wichtiger, weil ich glaube, man kann ohne Übertreibung sagen, es ist ein Schicksalswahl. Ja, wenn wir hier einen Rechtsrutsch haben, dann bedeutet das auch, wie gefährdet ist Europa, wie gefährdet ist die Europäische Union. Und wir haben jetzt unter dem Claim Verteidige das Herz Europas mit deiner Stimme eine große Kampagne geschaltet. Eine Wahlbeteiligungskampagne, so kann man sagen. Wir sind überparteilich, wir empfehlen keine Partei, sondern uns ist wichtig, möglichst viele Menschen zu erreichen und dazu bewegen, im Juni die Stimme für Demokratie, Freiheit und Frieden zu nutzen, also für proeuropäische Parteien. Denn die Gefahr, die wir sehen, ist, wer nicht wählt, sondern resigniert, wählt passiv im Prinzip damit die Krise und die Angst und überlässt damit automatisch populistischen, antieuropäischen Strömungen das Spielfeld. Und wir wollen nicht, dass wir damit bald gar keine Wahl mehr haben. Und das ist unser ganz, ganz großes Anliegen derzeit auch, wirklich auf die Bedeutung hinzuweisen. Wir haben da unterschiedlichste Medien, wir haben auch viele Partner und Partnerinnen, sowohl in der freien Wirtschaft als auch bei anderen Organisationen, die hier auch uns unterstützen, um mit unserer Kampagne darauf aufmerksam zu machen. Also wichtig, auf die Nichtwähler und Wählerinnen zuzugehen. Es gibt immer noch viele, die glauben, dass die Europawahl nicht so wichtig wäre. Im Gegenteil, sie ist von eminenter Bedeutung. Und die wesentlichen Entscheidungen werden in der Europäischen Union getroffen.
Was wären denn die konkreten Gefahren eben für Europa, wenn einerseits die Wahlbeteiligung rechten Strömungen entgegenkommt oder andererseits eben viele Stimmen auch rechtspopulistischen Parteien zukommen?
Wenn ich das ganz konkret machen darf, in Deutschland sieht man das ja auch bei der AfD und ihren Wahlprogrammen für die Europäische Union oder auch die Äußerungen, die es dazu gibt. Wir brauchen ein Europa der Vaterländer, was ja nichts anderes heißt, also wieder zurück in Nationalismen. Und also ganz einfach gesagt, und da muss man gar nicht bei den demokratischen Grundwerten bleiben, sondern was das für die Wirtschaft bedeutet, insbesondere in Deutschland. Deutschland ist ein Land, das wie keins andere von dem Binnenmarkt, von dem Euro profitiert hat. Also wenn wir den Binnenmarkt nicht mehr haben, der in der Europäischen Union, dann wird das wirtschaftlich ganz, ganz schwierig in Deutschland. Ja. Also wir würden unseren Wohlstand extrem gefährden. Das ist mal ein Thema, was ja oft zu wenig zur Sprache kommt, gerade bei europakritischen Stimmen wird halt zu wenig beachtet, dass wir als Deutschland alleine wirtschaftlich, der Binnenmarkt hat Deutschland reich gemacht und hat unseren Wohlstand befördert und das würden wir damit gefährden. Dann, und man sieht es ja auch in Ungarn, das ist ja bei rechtsextremen Programmen immanent, wie hier sofort der Rechtsstaat auch abgebaut wird in Teilen, dass die Gewaltenteilung abgebaut wird, dass Medienfreiheit eingeschränkt wird. Ich glaube, das ist nichts, was man befürworten sollte. Wir haben ja aber auch positive Beispiele in Europa, allen voran jetzt Polen mit einer neuen proeuropäischen Regierung, die jetzt auch wieder sukzessive die Gewaltenteilung und die Entscheidungen der PiS zurücknimmt, hier auch die Justiz wieder unabhängiger macht. Wir haben auch bei den Wahlen in Spanien gesehen, dass Rechtsextreme dann doch weniger Chancen hatten, als man befürchten musste. Also es gibt gute, positive Beispiele in Europa, trotzdem ist die Gefahr da. Und deshalb, glaube ich, sollten wir das schon auch sehr bewusst machen. Aber in Deutschland gibt es ja auch positive Beispiele, diese großen Demonstrationen Anfang des Jahres gegen Rechtsextremismus. Und es ist auch wichtig, auch zu zeigen, zu sagen, es ist nicht die Mehrheit, die laut ist, sondern es ist wohl doch nach wie vor die Minderheit, die aber offensichtlich bis jetzt lauter war als die Mehrheit.
Wie kann Mensch Sie denn in Ihrer Arbeit unterstützen oder sich aktiv bei Pulse of Europe einbringen?
Das ist eine schöne Frage, die ich gerne aufgreife. Jeder so, wie er will, entweder als Aktivist in einer unserer Städteteams. Wir in München sind ein kleines, sehr heterogenes Team. Wir freuen uns jederzeit über Unterstützung. Wir freuen uns natürlich auch über finanzielle Unterstützung, über Spenden. Wir finanzieren uns auch ausschließlich aus Spenden. Wir sind nicht an öffentliche Institutionen gebunden. Jeder, jede kann auch unsere Kampagne weiter teilen. Wir haben alles auf unserer Internetseite pulseofeurope.eu zur Verfügung gestellt, zum Downloaden, zum Bestellen, alles kostenfrei. Jeder kann das nutzen, weil ich glaube, es muss unser gemeinsames Interesse sein, zu sagen, wir wollen auch weiterhin ein stabiles, starkes, demokratisches Europa haben.
Was wünschen Sie sich denn abschließend, vielleicht auch ganz utopisch für die Zukunft Europas?
Utopisch. Ich habe jetzt noch nicht darüber nachgedacht, wenn ich sage utopisch. Also ich spreche jetzt für mich persönlich auch. Ich wünsche mir wirklich ein geeintes Europa, wo wir natürlich streiten, das gehört zur Demokratie dazu, wo wir unsere Kompromisse finden, wo wir aber unsere Grundwerte, die auf Menschenrechte, auf Demokratie, auf Rechtsstaatlichkeit basieren, weiterhin leben und die Krisen gemeinsam konstruktiv angehen und uns zunehmend auch eine gemeinsame Identität auch bekommen, ohne unsere regionale, nationale Identität aufzugeben. Das eine widerspricht ja nicht dem anderen, sondern dass wir uns auch als Europäer und Europäerinnen sehen mit unseren Werten und hier auch in der Welt eine entsprechende Position haben mit unseren Grundwerten. Das ist gar nicht so utopisch, finde ich, gell?
Gar nicht so utopisch, nee, überhaupt nee. Nicht. Umso besser, dann ist es ja vielleicht auch einfach ein sehr erreichbares Ziel.
Es ist ein erreichbares, wohlwissentlich, dass wir mit den diversen Krisen, die wir einfach auf der Welt haben, auch schon unsere sicherlich auch großen Herausforderungen haben. Aber ich glaube, wenn wir nach wie vor auch die Basis haben, dass es sagt, wir wollen gemeinsam hier in Europa weiter vorangehen und vielleicht auch unsere nationalen Bedürfnisse nicht immer in den Vordergrund stellen, sondern zu sagen, was ist denn das gemeinsame Ziel für uns alle, dann bin ich da ganz guter Dinge.